Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einen Blick in die Literatur des diesjährigen Gastlandes der Frankfurter Buchmesse Kanada. Mit einem persönlichen Auftritt in Frankfurt ist es für die Autorinnen und Autoren natürlich Essig. Wir stellen als kleine Entschädigung neue deutsche Übersetzungen vor. Die Frankfurter Buchmesse ist mit ihrem Länderschwerpunkt immer auch eine schöne Gelegenheit, fremde Literaturen zu präsentieren und Autorinnen und Autoren kennenzulernen. In diesem Jahr wären wohl allzu gern etliche kanadische Schriftstellerinnen und Schriftsteller an den Main gereist. Und das alles findet heuer leider nur virtuell statt. Die Bücher aber dieses Länderschwerpunktes sind da. Eine ganze Reihe von neuen Übersetzungen. Wir wollen uns jetzt einige speziell franco-kanadische anschauen. Mit unserem Kollegen Dirk Furich aus dem Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
In der Region Quebec schreibt man überwiegend Französisch. Erstmal generell, Herr Furich, gibt es da in der Literatur Unterschiede außer der Sprache?
Naja, es ist so, dass die franco-kanadische Literatur zunächst mal sehr viel weniger wahrgenommen wird. Der Buchmarkt ist nur etwa halb so groß wie der englischsprachige. Und wenn wir mal so darüber nachdenken, was kennen wir eigentlich an kanadischen Autoren, dann fallen uns Margaret Atwood natürlich ein oder Alice Munro, die bislang erste und einzige Literaturnobelpreisträgerin aus dem Land, und die schreiben beide Englisch. Der einzige, der jetzt ein bisschen breiter bekannt ist, zum Beispiel bei uns, der französisch schreibt, ist Danny Laferrière. Der gilt aber zum Teil auch so als französischer Autor, und der hat auch noch eine Migrationsgeschichte, kommt also aus Haiti. Also das heißt, die Wahrnehmung ist schon relativ gering für die franco-kanadischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und man muss aber natürlich sagen, thematisch lässt sich das jetzt nicht so ganz einteilen, dass die Franzosen mehr so schreiben und die Englischsprachigen mehr so. Aber natürlich geht es häufiger um Quebec, also um diese Region rund um Montreal, die ja manchmal auch so separatistische Tendenzen hat. Also dort spielen dann die Romane zum Beispiel eher als die englischsprachigen.
Wenn Sie sagen, in Deutschland kennen wir Kanadas Literatur eher nur punktuell, welches Spektrum würden Sie sagen, bilden jetzt denn die Neuerscheinungen dieses Herbstes ab?
Ja, das ist ganz interessant. Also es gibt wirklich ein breites Spektrum, was jetzt einige Verlage ausgewählt haben. Es gibt ein paar jüngere Autoren, aber es gibt auch ein paar Klassiker der franco-kanadischen Literatur. Und es gibt, werden wir vielleicht nachher noch genauer drauf kommen, es gibt auch Menschen, die von den Indigenen kommen und schreiben auf Französisch. Also Indianer sozusagen, die früher die ehemaligen Ureinwohner, die Première Nation, First Nation.
Sie haben vorgeschlagen, dass wir mit den Klassikern beginnen. Ja. Da haben Sie drei Autorinnen und Autoren ausgewählt. Wir beginnen mit Jocelyne Saussière. Was dir bleibt, heißt ihr Roman. Wer ist diese Schriftstellerin? Was ist das für ein Buch?
Ja, ist eine Schriftstellerin, die ist Jahrgang 1948, und dieses Buch, das jetzt übersetzt wurde, ist aber relativ neu. Das ist auch erst 2020 in Kanada erschienen. Es liegen auch von ihr jetzt in den letzten Jahren zwei weitere Bücher auf Deutsch vor. Also man könnte sie schon kennen, wenn man sich dafür interessiert. Und das ist ein Roman, der spielt wirklich ganz vor einer sehr kanadischen Kulisse. Eine Zugreise durch Ontario und Quebec ist das. Eine alte Frau verschwindet plötzlich. Also man weiß nicht genau warum, aber sie ist weg. Sie setzt sich in einen Zug, fährt durch die Gegend, und ihre Verwandten und Freunde, sie suchen sie. Darum geht es in diesem Buch, und das hat noch so ein paar skurrile Anwandlungen, denn der Ort, in dem das Ganze seinen Ausgangspunkt nimmt, der heißt nämlich Swastika, und Swastika ist die Bezeichnung für Hakenkreuz. Also bevor die Nazis sich dieses Symbols bemächtigt haben, gab es diesen Begriff schon, und dort gibt es so am Eingang des Orts so ein Blumenarrangement, wo in Hakenkreuzform, also es hat auch so ein bisschen skurrile Züge. Das Ganze ist so eine Art Spurensuche, die auch später noch nach Paris geht, also da auch eine Anbindung an Europa, eine sehr persönliche Spurensuche, und die ein bisschen mit Weltgeschichte, auch Zweiten Weltkrieg verknüpft ist. Ein sehr eingängiges Buch, sehr schönes Buch, muss man sagen.
Ihre zweite klassische Kandidatin, Dirk Furich, ist Marie-Claire Blais mit ihrem Roman, der jetzt in der Übersetzung Drei Tage, Drei Nächte heißt.
Ja, das Marie-Claire Blais ist eine der Grande Dame der franco-kanadischen Literatur. Jahrgang 39, hat dutzende Romane geschrieben, mit 20 Jahren ihren ersten. Und dieses Buch ist jetzt schon ein bisschen älter, ist nämlich schon 1995 erschienen in Kanada. Es ist aber trotzdem noch sehr frisch, würde ich mal sagen. 300 Seiten ohne Absätze, ohne große Satzzeichen. Also es ist so ein Bewusstseinsstrom, kann man sagen. Das Ganze spielt in der Karibik, auf irgendeiner Insel. Dort treffen unterschiedliche soziale Schichten zusammen, Reiche, Arme, Touristen, Einheimische. Es werden viele Fragen gestellt, die auch mit Rassismus zu tun haben, mit sozialer Ungleichheit, also Dinge, die uns heute auch sehr stark beschäftigen. Ein bisschen schwer zu lesendes, schwer zu durchdringendes Buch, aber das hat eine ziemliche Kraft, ein finsterer Roman, den man aber durchaus mit Lust lesen kann.
Lustig klingt auf jeden Fall mal der Titel Ihres dritten Klassikers, ja. Volkswagen Blues von Jacques Poulin.
Ja. Jacques Poulin ist auch ein älterer Autor, 1939 geboren, und dieser Volkswagen Blues ist eine Art Road Novel. Also es geht wirklich darum, er fährt mit einem VW-Bulli durch die Gegend, und zwar von Kanada über Chicago bis an die amerikanische Westküste. Und der Mann, der da fährt, ist ein mittelalter Mann, der ist Schriftsteller, und er gabelt unterwegs eine junge Frau auf, die ist fanatische Leserin, die muss lesen, lesen, lesen. Zwischen denen entwickelt sich einiges. Aber es geht vor allem auch um das Reisen, auch um die Suche nach einem verlorenen Bruder, das Jacques Poulin, also das Protagonisten. Eine Feier der Weite des Kontinents, also auch sehr ein amerikanisches Buch, ein sehr lustiges, ironisches, witziges. Ich würde sagen, es ist eines der anregendsten und heitersten Bücher, die jetzt aus Kanada neu übersetzt wurden.
Also wenn ich Sie höre, Dirk Fuhrich, dann würde ich mit diesen drei Romanen wahrscheinlich bestens überhaupt in die kanadische, in die franco-kanadische Literatur einsteigen können. Jetzt ist Kanada natürlich aber auch ein klassisches Einwanderungsland, also auch für Europäer seit dem Zweiten Weltkrieg. Gibt es auch dafür charakteristische Texte? Was haben Sie ausgehört?
Ja, da ist mir ein Buch in die Finger geraten, jetzt gerade in den letzten Wochen, und zwar von Margaret Anderson, Ich, eine schlechte Mutter. Das ist ein Buch einer Deutschen, die als Kind aus Deutschland geflohen ist, zunächst nach Frankreich. Sie hat dort einen Franzosen geheiratet, der wiederum in den Kolonien gearbeitet hat, in Tunesien, also im Protektorat damals noch. Dieser Mensch erweist sich als gewalttätig, sowohl ihr gegenüber als auch den beiden Kindern. Das heißt, sie flieht aus Tunesien nach Frankreich. Dann muss sie weiter fliehen nach Kanada, ihre Kinder zurücklassen, und daher auch der Titel Ich, eine schlechte Mutter, denn sie blickt als alte Frau zurück auf ihr Leben und thematisiert, dass sie sich selbst so schlecht fühlt, weil sie ihre Kinder zurückgelassen hat. Ein wirklich auch sehr tolles Buch, hat existenzielle Wucht, betrifft auch ein bisschen natürlich unsere Geschichte, Nazi-Zeit und so weiter und so fort. Also auch das ist wirklich ein Highlight, würde ich sagen.
Das wäre also ein Buch über die, die gekommen sind, jetzt aber zu denen, die schon immer da waren, die Indigenen, die First Nation bzw. Première Nation, um in der Sprache von Quebec zu bleiben. Hier gibt es einen Autor, der ist einer der bekanntesten, Louis-Carl Picassoui. Mhm. Von ihm gibt es jetzt übersetzt. Was ist das für ein Autor?
Ja, das ist ein etwas jüngerer Autor jetzt erstmal. Der ist Jahrgang 1976 und der ist zum einen nicht nur Schriftsteller, sondern auch macht Performances, ist bildender Künstler. Er ist aufgewachsen in einem Reservat, wie es heißt. Also er ist Angehöriger des Stammes der Huronen-Indianer. Und das wird eben auch in diesem Buch thematisiert. Man muss sich allerdings vorstellen, Reservat ist nicht das, was man so vielleicht noch vor Augen hat, dass da irgendwelche Tipis noch stehen und so und alles ländlich ist. Nein, es ist eine kleinstädtische Szenerie, die in dem Buch beschrieben wird. Das ist jetzt nicht 1:1 autobiografisch, aber man darf davon ausgehen, dass da vieles also auch tatsächlich so ist. Es ist die eben autobiografisch grundierte Geschichte von Menschen, die in dieser Zone leben, in dieser leicht abgeschotteten Zone, die also nicht zur Mehrheitsgesellschaft dazugehören. Aber es ist nicht, wie man vermuten würde, jetzt vielleicht so eine Anklage, wir werden unterdrückt, Rassismus und so weiter. Das sind Dinge, die kommen alle vor. Soziale Benachteiligung, Alkoholismus, Ausgrenzung. Aber der Gestus in diesem Buch ist alles andere als Anklagen, sondern es ist eher frech und witzig. Also auch gemein, sehr selbstironisch. Also da wird auch mit zum Teil Stereotypen um sich geschmissen und mit Klischees und alles gegen den Strich gebürstet. Auch Alkoholismus zum Beispiel. Da gibt es so bukolische Szenen, wo die Leute an irgendwelchen Trinkhallen stehen. Das ist alles sehr, sehr heiter und sehr, ja, einerseits politisch korrekt, aber also man kann das hinter, es ist nicht politisch korrekt, aber es kommen viele Themen vor, die man mit politischer Korrektheit verbindet.
Frech und witzig klingt auch der Titel eines nächsten und jetzt letzten Buches, das wir uns vorstellen, ja, Dirk Furich, Totalbeton von Caroline Georges. Worum geht's da? Wer ist diese Schriftstellerin?
Ja, das habe ich eigentlich ausgewählt, weil es so ein bisschen etwas ist, was im ersten Moment nichts mit Kanada zu tun hat, sondern so eine allgemeine, universelle Erfahrung beschreibt, nämlich die der totalen Überwachung durch einen Staat oder durch eine Macht hier in einem Gebäude, wo sowohl väterliche als auch staatliche Gewalt ständig präsent sind. Auch es wird ständig desinfiziert. Man hat das Gefühl, die Frau hat schon die Corona-Pandemie vorausgenommen und die Maßnahmen. Also da geht es eher so um ein universelles Überwachungsgefühl. Und ich weiß nicht, vielleicht, wenn sich jemand erinnert, vor kurzem ist auf Deutsch erschienen von Semiles Sahin, Alle Hunde sterben. Das spielt in einem Hochhaus in der Türkei. Das ist eine ganz ähnliche Szenerie von ständiger Überwachung, also ein sehr zeitgenössischer Text, würde ich sagen. Deswegen habe ich den jetzt hier aufgenommen.
Das ist wirklich eine große Palette von Themen und Stimmungen in diesen Büchern. Was würden Sie sagen? Sind das ungewohnte, doch auch wirklich sehr andere Blicke auf die Welt, die uns diese Auswahl jetzt franko-kanadischer Literatur bietet?
Also man kann nicht sagen, dass es jetzt eine komplett andere Literatur ist, die nichts mit dem zu tun hat, was wir sonst so kennen. Gerade das letzte Buch ist ja eben, wie gesagt, so eine universelle Geschichte. Aber natürlich, es kommt sehr viel auch Landschaft vor. Ich habe es am Anfang erwähnt, die Weite des Landes. Und das sind so Gegenden, die wir in der Literatur, in der literarischen Welt nicht so kennen bisher. Von daher ist es doch sehr anregend, sich eben diese Literatur aus Kanada und gerade die franko-kanadische Literatur jetzt einmal genauer anzuschauen.
Neue franko-kanadische Literatur auf Deutsch. Dirk Furich hat sie uns vorgestellt. Dankeschön. Eine Liste mit allen genannten und weiteren Titeln schicken wir Ihnen gerne zu. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an lesart@deutschlandfunkkultur.de. Und wenn auch jetzt alle kanadischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller nicht in Frankfurt persönlich anwesend sein werden, wenigstens wird es ein umfangreiches virtuelles literarisches Programm geben. Das haben das kanadische Kulturministerium und die Botschaft in Deutschland in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Buchmesse jetzt angekündigt. Wo jetzt von einem Festival aus Münster hören, den Lit Films, eine Veranstaltungsreihe mit Filmen, Lesungen, Workshops und Performances. Im Mittelpunkt steht dabei das Verhältnis von Literatur und Film und die Frage, wie sich beide Kunstformen beeinflussen. Bis nächstes Wochenende läuft das Festival noch mit Regisseuren, Autorinnen und Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Heike Zaffer war für uns dabei.
Einen schönen guten Abend. Ich komme aus Argentinien. Mein Name ist Maria Cecilia Barbeta. Ich habe zwei Bücher geschrieben, nur zwei, deswegen habe ich sie mitgebracht.
Nur zwei Romane, aber hochgefeiert. An diesem Abend ist Maria Cecilia Barbeta ins LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster geladen. Es ist Tag 13 von Litfilms, einem Literatur-Filmfestival, das an diesem Abend Bergfest hat. Wie beeinflussen sich Literatur und Film gegenseitig? Das ist hier das Thema. Barbeta fällt dazu als erstes eine Kindheitserinnerung ein.
E.T., der Außerirdische heißt es bei euch, ne? Also E.T., also ein Film aus 82, also bei uns in Argentinien, Militärdiktatur. Aber diese Erinnerung hatte ich absolut nicht, als ich den Film nochmal gesehen habe. Andere Bilder sind hochgekommen, nämlich wenn wir das große Glück hatten, dass unsere Mutter uns ins Kino mitnahm, war diese Reise ins Kino, in die Innenstadt, auch immer gepaart mit dem Besuch einer Buchhandlung. Also es war immer was ganz Tolles. Und das erzähle ich einfach, weil das für mich prägend war.
Und nicht nur das. Auch amerikanische Telenovelas haben ihre Schreibweise geprägt, erzählt Maria Cecilia Barbeta. Film und Literatur beeinflussen sich gegenseitig, sind miteinander verwandt, sagt sie, und ist doch froh, dass sie Romane und nicht Filme produziert.
Eins der wichtigsten Elemente, um Bilder zu erzeugen, sind für mich Wörter. Ich schreibe auf Deutsch. Wörter sind wie Maschinen zur Erzeugung von Bildern. Also ich verliebe mich in erster Linie in Wörter mit unterschiedlichen Bedeutungen. Und diese Bedeutungen sind in meinem Kopf immer ein Bild. Also schreibe ich einen Film. Und das Wunderbare an den Büchern ist, dass aus einem Buch so viele Filme entstehen, wie Leser diese Bücher sich aneignen.
Wie wirken sich Filme auf Literatur und umgekehrt aus, auf die Erzählweise, den Aufbau und die Sprache? Darüber wird bei dem Litfilms-Festival in Münster viel diskutiert. Der Schweizer Schriftsteller und Absolvent des Leipziger Literaturinstituts Roman Graf sieht es so.
Der Film, sei es nun im Fernsehen oder im Kino, hat mich von Anfang an geprägt. ganz anders, als das eben bei Schriftstellern war in der Vergangenheit, die eben dieses Medium nicht hatten und die dann eben mit Zeitschriften aufwuchsen, in denen Gedichte waren oder Musik rezipiert haben. Und das ist natürlich eine völlig andere Prägung. Und es ist eigentlich fast unmöglich, das überhaupt zu ermessen, inwiefern einen das prägt. Es ist natürlich diese Kraft der Unmittelbarkeit, die der Film hat. Und bei der Literatur muss man erst diesen Umwandlungsprozess machen. Man muss es eben lesen, die Bilder entstehen im eigenen Kopf.
Und mit diesen Filmen im Kopf kommen Filme, die nach literarischer Vorlage entstanden sind, oft nicht mit. Weil zum Beispiel die Bilder des Films so anders aussehen als die Welt, die beim Lesen eines Romans vor dem inneren Auge entstanden ist. Dennoch würde sich Maria Cecilia Barbetta freuen, wenn ihre Romane verfilmt würden.
Es wäre großartig und natürlich ist ein Film eine andere Lektüre meiner Bücher, eine Übersetzung ist schon ein anderes Buch. Ja klar, je mehr Vervielfältigung, je mehr Künste vorhanden sind, umso reicher werden wir, klar.
Ihre Kollegin, Schriftstellerin Sabrina Janisch aus Münster, Autorin des Romans Katzenberge, ist auch an diesem Abend gekommen. Sie hat vor kurzem erfahren, dass ihr vor 3 Jahren erschienener Roman Die goldene Stadt möglicherweise verfilmt werden soll. Es ist die Geschichte eines Deutschen, der die Inka-Ruinenstadt Machu Picchu wiederentdeckt hat.
Der Stoff der goldenen Stadt wurde gerade an eine Subagentur in Mexiko weitergereicht. Und ich glaube, jetzt hofft einfach meine Primäragentur in Deutschland, dass eventuell ein mexikanisches Produzententeam sich des Stoffes irgendwie annimmt und ich bin sehr gespannt und würde mich unheimlich freuen, das als Film zu sehen, einfach von einem anderen Künstler aus einer anderen Sparte. Das würde ich selber einfach gerne dann quasi als Rezipient mitnehmen.
Aber wie kommt der Stoff auf die Leinwand? Auch das ist ein Thema des Literatur- und Filmfestivals, das sich noch bis zum kommenden Wochenende mit der Beziehung der beiden Genres zueinander befasst. Carsten Hoppe von der Filmwerkstatt Münster hat das Programm mit Lesungen, Performances und Filmvorführungen organisiert.
Das ist auf jeden Fall ein starker Baustein bei uns im Programm, wie man überhaupt Literatur auf die Leinwand bringt. Hier, wir haben zum Beispiel die 3 Adaptionen von Berlin-Alexanderplatz mit im Programm. Eine, die 1931 relativ schnell nach der Veröffentlichung des Romans von Alfred Döblin herausgekommen ist. Dann gibt es die Fassbinder-Serie, 15 Teile, 15 Stunden lang. Und jetzt die aktuelle Fassung von Burhan Kobani, der die Geschichte in die Neuzeit verlegt und auch nochmal eine ganz andere Perspektive mit hereinbringt mit einem afrikanischen Flüchtling. Und so kann man halt an diesem Beispiel ganz gut sehen, wie unterschiedlich man Literatur für die Leinwand adaptieren kann.
Die 15-stündige Fassbinder-Version wird am kommenden Wochenende in Münster gezeigt. Interessierte können kostenlos hereinschauen und auch wieder gehen, wenn es reicht. Zum Abschluss des Festivals am kommenden Sonntag gibt es den Film Transit. Regisseur und Drehbuchautor Christian Petzold wird dabei sein und erzählen, wie er die Vorlage des Films, den Roman von Anna Segers, adaptiert und in eine Flüchtlingsgeschichte der Gegenwart transportiert hat. Festivalorganisator Carsten Happe ist stolz auf das Programm und froh, dass das Festival unter Corona-Bedingungen überhaupt stattfinden kann.
Wir sind wirklich sehr positiv überrascht, dass wirklich viele Zuschauer sich auch trauen, ins Kino und zu den anderen Orten zu gehen. Wir hatten schon etliche ausverkaufte Veranstaltungen. Es ist wirklich toll, dass das Publikum auch bereit ist und vielleicht auch teilweise ein bisschen auch lächst, wieder nach draußen gehen zu können, Kultur wahrnehmen zu können und zu Veranstaltungen zu gehen.
Litfilms, das Festival über Literatur und Film. Es läuft in Münster noch bis zum Wochenende.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und dann nähern wir uns einer der stillen Giganten der US-amerikanischen Literatur. So ehrfürchtig hat einmal die Los Angeles Times Lydia Davis genannt. Und alle, die auch nur eine ihrer Kurzgeschichten gelesen haben, werden in dieses Lob einstimmen. Und jetzt endlich kann man wieder ihre gesammelten Short Stories auf Deutsch lesen. Eine Neuausgabe unter dem Titel »Es ist, wie es ist«. Unsere Kritikerin Manuela Reichert ist hier im Studio. Seit den 1970er Jahren, Frau Reichert, veröffentlicht die Lydia Davis ja hauptsächlich Stories. Und dieser lapidare Titel »Es ist, wie es ist« charakterisiert eigentlich schon bestens, wie ich finde, ihren Stil. Ne? So schreibt sie.
So kann man das sagen. Ja, es gibt da nie ein Wort zu viel in dem, wie sie Geschichten erzählt. Also eine wirkliche Meisterin der Verknappung der kurzen Form.
Was erzählt Lydia Davis denn nun in diesen gesammelten Geschichten?
Auch eigentlich vom Leben, wenn man das so auch knapp sagen wollte. Ja, also es geht um all das, was wir kennen. Es geht um Liebe, es geht um Liebessehnsucht, um Liebesende. Es geht um Ängste, es geht um Familie. Schwierige, in diesem Band sehr, sehr schwierige Mutter-Tochter-Konstellation. Die seltsame Verlogenheit von so Patchwork-Familien. Also ja, all das, was uns einfällt, wenn man sagen würde, was macht denn das Leben aus? Das,
sagen Sie uns doch mal ein paar so.
Also zum Beispiel eine Geschichte, die ich wirklich ganz extrem beispielhaft finde für die Verdichtung, also da, wo es um kein Wort zu viel geht, ist, kann man sagen, was bekannt ist. Also Liebe, Eifersucht, um die Frage, liebt er mich noch, kann ich ihm noch vertrauen oder ist es vielleicht so, dass er eine andere hat, mich betrügt. Und das schafft sie wirklich auf 5 Seiten, sozusagen das gesamte Spektrum einer Frau, die nicht mehr genau weiß, ob dieser Mann, mit dem sie da zusammen ist, wirklich noch der ist, von dem sie sich vorstellt, der er ist. Und es kommt dann einfach so, der erste Satz heißt, ich komme von der Arbeit nach Hause und finde eine Nachricht von ihm vor, dass er nicht kommt, dass er zu tun hat. So kann man sagen, naja, gut, ist halt manchmal so. Und dann gibt es so eine Art von ja, Verdichtung der Ängste und der Fantasien. Also es ist, wenn man so will, so eine rasante Gefühlstour de force einer Frau, die nicht mehr weiß, ob sie dem Geliebten noch vertrauen kann. Und ist, wie gesagt, schon oft erzählt worden, aber hier wahnsinnig, so hat eine unglaubliche Dynamik in dieser knappen Form.
Aber was entsteht immer aber aus so diesen alltäglichen Situationen und durch diesen verknappten Stil, was für eine Atmosphäre, für eine Stimmung ist das? Ist man da nicht ständig irgendwie gedrückt?
Nee, überhaupt nicht. Also sie ist auch komisch, muss man auch sagen. Also was ich eine der verrücktesten Geschichten finde, ist, dass es in diesem Band so eine Art Französisch-Lektion gibt, ja, wo sie einem mit französischen Vokabeln, also kommt daher wie in so einem Französisch-Lehrbuch, eine Geschichte erzählt, wo man so ein bisschen braucht, bis man versteht, worum geht es hier eigentlich? Es ist ein Kriminalfall. Irgendjemand ist da offenbar gemordet worden. Und es ist so ganz leicht parlandohaft erzählt. Also es ist überhaupt gar nicht gedrückt, sondern es ist sehr genau in den Emotionen, in den Beschreibungen dessen, was ihren Figuren zustößt. Und dann ist das manchmal so, dass man sich wundert und denkt, worum geht es hier eigentlich? Und das ist wirklich unglaublich faszinierend bei dieser Autorin.
Nun hat Lydia Davis zwar schon die höchsten Literaturpreise ihres Landes erhalten, aber dennoch, Stichwort stiller Gigant, ist sie nie so bekannt, berühmt geworden wie, sagen wir mal, Raymond Carver. Ich habe mich immer gefragt, warum? Haben Sie eine Erklärung?
Nee, nicht wirklich, außer natürlich der, die es immer in solchen Fällen gibt, zu sagen, also Erzählungen, so Short Stories haben es bei uns schwer. Und dann gibt es noch so eine Art von, ja, wahrscheinlich bösartigen Hintergrund, Graune in dem Literaturbetrieb immer, weil sie war ja mal mit Paul Auster verheiratet, der ja nun ein erfolgreicher Autor auch in Deutschland ist und der ja auch mit einer sehr erfolgreichen Autorin verheiratet ist, nämlich Siri Hustvedt. Und da hat man immer gesagt, naja, die beiden wollten vielleicht nicht, dass dann die frühere Frau, aber ist wahrscheinlich wirklich nur so blödes Gerede. Ja? Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls so, dass man ja immer einen Verlag braucht und jetzt ist es eben der Droschel-Verlag, der sich diesem Werk verschrieben hat und sehr, sehr schöne Ausgaben macht. Und jetzt eben diesen Band, das war der erste der Collected Stories, der erschienen ist damals 1986, jetzt neu übersetzt, eben zum ersten Mal übersetzt, vorliegt in dieser Ausgabe von Klaus Hoffer übrigens, ein sehr, sehr guter Übersetzer, der alle ihre Texte übersetzt hat. Und das ist jetzt toll, wenn man so einen Verlag hat, dann weiß man einfach, da ist das Werk gut aufgehoben. Und deswegen ist sie jetzt auch bekannter. Und ich glaube, unter Autoren und Autorinnen war sie natürlich immer bekannt. Aber es ist wirklich ein großes Lesevergnügen, was man da hat. Also es ist nicht anstrengend. Ja?
Sie ist, glaube ich, auch immer so eine eher stille Autorin gewesen. Man hatte zeitlebens oder bis heute lehrt sie Literatur an einem College, aber man sieht sie jetzt nicht in den Medien groß mit Interviews oder irgendwie so als flamboyante Schriftstellerin. Also wenn ich mir jetzt Siri Hustvedt vorstelle, ne, als Frau von Paul Auster.
Wir wollen das jetzt hier aber nicht weiter.
Nein, aber sie ist einfach ein anderer Typus, genau. Typus auch von Schriftsteller.
Ja, und sie hat auch viel übersetzt. Ne? Sie hat selber aus dem Französischen viel übersetzt.
Auch aus dem Deutschen habe ich gelesen.
Das weiß ich nicht genau.
Irgendwie, wo ich noch dachte, Mensch, guck mal, was spricht sie Deutsch?
Französisch spricht sie jedenfalls sehr gut. Und
Proust hat sie übersetzt. Proust, richtig, genau.
nicht
dann
Deutsch.
Dann habe ich was verwechselt. Haben Sie eine Lieblingsgeschichte eigentlich?
Ich weiß es nicht genau, ob ich eine Lieblingsgeschichte habe, aber eine, die ich wirklich auch ganz, ganz, ganz verrückt finde, ist die Titelgeschichte. Also Es ist, wie es ist. Und da steht irgendwie ein verlassener Mann im Zentrum, der Kassensturz macht. Und zwar ganz wörtlich Kassensturz. Der überlegt sich nämlich, was ihn diese Liebesgeschichte eigentlich gekostet hat. Also was haben die Flüge gekostet? Was hat das Hotelzimmer gekostet? Dann war man essen? Also man hat ja eine Menge investiert. Und was ist dabei eigentlich rausgekommen? Und dann versucht er so die leidenschaftlichen Stunden ins Verhältnis zu setzen zu dem, was er wirklich an Geld ausgegeben hat. Aber am Ende kommt natürlich das dabei heraus, dass alles unberechenbar bleibt. Also der Schmerz endet nicht. Und das sind dann die wirklichen Kosten, die man nicht pekuniär auflisten kann. Also es ist, glaube ich, trotzdem so, dass man aus all den Geschichten eines bei Lydia Davis immer lernen kann. Also einerseits ist, wie es ist, aber irgendwie geht es auch immer weiter.
Danke Ihnen, Manuela Reichert, über Es ist, wie es ist, die gesammelten Erzählungen. Von Lydia Davis, jetzt wieder neu im Droschel Verlag, glänzend, wie gehört, übersetzt von Klaus Hoffer, 176 Seiten für 22 Euro. Mehr dazu lesen Sie wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Eugen Hillenbrand. Ich bin seit 40 Jahren in München. In dieser Situation, in der wir uns befinden, ist als Literatur zu erwähnen ganz sicher Camus mit seinem Weltbestseller Die Pest. Da hat er durchaus Szenerien, die mit der heutigen Situation vergleichbar sind. Ich habe es vor, noch mal zu lesen. Ich habe es vor 40 Jahren gelesen und die vielen Kommentare von den Medien, sei es Literatursendung und dergleichen, ist schon ein Hinweis auf diesen Titel häufig zu hören.
In München versammeln diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritikerin. Auch Eugen Hillenbrand ist dabei und er empfiehlt diesen, ja, wieder so aktuell gewordenen Klassiker von Albert Camus, Die Pest. Als Rowohlt-Taschenbuch gibt es eine preiswerte Ausgabe für 12 Euro und die 350 Seiten hat Uli Aumüller übersetzt. Immer montags stellen wir hier in der Lesart in Deutschlandfunk Kultur neue Hörbücher vor, die wir besonders gut finden. Und heute ist das ein klassischer englischer Roman, By a Lady, wie es 1811 auf dem Titelblatt noch pseudonymisch hieß, von Sense and Sensibility, Verstand und Gefühl, vom allerersten Roman von Jane Austen ist die Rede. Geschrieben hat sie ihn schon viel früher, als sie kaum 20 war, um 1795 herum. Und der Welt, der Rest ist ja große Weltliteraturgeschichte. Jetzt gibt es die Geschichte der zwei Schwestern Eleanor und Marion Dashwood erstmals als deutsches Hörspiel und Tobias Wenzel hat sich nur zu gern in diese Welt der Jane Austen versenkt.
England, Ende des 18. Jahrhunderts. Mrs. Dashwood und ihre drei Töchter müssen ihr Zuhause verlassen, ihr Landgut. Denn Mr. Dashwood ist gestorben und das Erbe fällt John zu, seinem Sohn aus erster Ehe. Der hat zwar noch seinem sterbenden Vater versprochen, für seine drei Halbschwestern und seine Stiefmutter finanziell großzügig zu sorgen, aber Johns geizige Ehefrau Fanny stimmt ihn um.
500 pro Jahr.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie auch nur die Hälfte davon ausgeben.
Und was den Zuschuss von dir angeht, so ist der Gedanke daran absurd. Viel eher könnten sie dir etwas abgeben.
Tatsächlich. Fanny hatte völlig recht. Also, wenn meine Stiefmutter umzieht, will ich ihr, soweit ich kann, zur Seite stehen. Vielleicht ist ja auch das eine oder andere Möbelstück als Geschenk angebracht.
Alexander Schumacher hat Jane Austens Verstand und Gefühl als Hörspiel liebevoll inszeniert und Austens augenzwinkernden Blick auf die Menschen gut getroffen. Im Zentrum stehen der Neuanfang der vier Dashwood-Frauen in einem bescheidenen Cottage und die Suche der sehr verschiedenen Schwestern Eleanor und Marian nach dem passenden Mann fürs Leben. Marian lässt ihren Gefühlen freien Lauf. Ihre ältere Schwester, die vernünftige Eleanor, behält sie meist für sich. Auch als sie am unsicher auftretenden Edward Ferrars Gefallen findet.
Edward empfahl sich durch keine besonderen Reize in seinem Äußeren oder seinen Umgangsformen. Er war nicht hübsch und man musste schon mit ihm vertraut sein, um sein Benehmen ansprechend zu finden.
Ich war zu schüchtern, um etwas aus mir zu machen.
Aber wenn er seine angeborene Schüchternheit überwunden hatte, verriet sein Benehmen ein offenes, liebevolles Herz.
Mr. Ferris besaß natürliche Intelligenz.
Johanna Gastorf als Mrs. Dashwood und Birte Schnöing als ihre Tochter Eleanor brillieren in diesem auch sonst sehr guten Sprecherensemble. Um 1800 konnte eine englische Frau aus dem ländlichen Bürgertum nur durch Heirat ihre gesellschaftliche Stellung verbessern. Marianne macht sich deshalb Hoffnung auf den hübschen John Willoughby, den sie wie verrückt liebt. Aber der entpuppt sich als unseriöser Lebemann.
Großer Gott, er ist hier. Er ist hier. Aber warum sieht er mich nicht an? Warum kann ich nicht mit ihm sprechen?
Ich bitte dich, nimm dich zusammen. Es braucht doch nicht die ganze Welt zu wissen, was in dir vorgeht. Vielleicht hat er dich noch nicht gesehen.
Da glaubst du doch wohl selbst nicht. Mich in diesem Augenblick zusammenzunehmen, war ich nicht nur unfähig, sondern auch unwillig.
Marion schaute wie unter Folter. Ungeduld stand ihr im Gesicht.
Eleanor spendet ihrer Schwester Trost, verrät aber lange nicht, dass auch sie Liebeskummer hat. Denn Edward ist verlobt mit einer anderen.
Während du mir in meinem ganzen Elend Trost zugesprochen hast, lag dir dies alles auf der Seele? Und ich habe dir Vorwürfe gemacht, dass du glücklich bist.
Es war nicht sinnvoll, dass du damals erfuhrst, wie sehr das Gegenteil der Fall war.
So ruhig, so heiter. Wie hast du das nur ausgehalten?
In dem Gefühl, meine Pflicht zu tun.
Letztlich wendet sich noch alles zum Guten. Klingt nach Kitsch, aber das Hörspiel Verstand und Gefühl lässt nie Langeweile aufkommen. Einerseits, weil es eine rundum gelungene Produktion ist, in der auch gekonnt Musik eingesetzt wird. Und andererseits, weil Jane Austens entlarvender Blick auf die englische Gesellschaft bis heute erfrischend wirkt.
Verstand und Gefühl, der Roman von Jane Austen. Jetzt als Hörspiel im Hörbuchverlag veröffentlicht, auf 3 CDs, fast 4 Stunden lang, für 15 €.